So, es ist 19.30 Uhr und auf meinem Spickzettel steht 19.30 Uhr Beginn, also wollen wir beginnen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum letzten Kepler-Salon des Jahres 2010, zur Weihnachtsfeier des Kepler-Salons. Schön, dass so viele zur Weihnachtsfeier gekommen sind. Das Wetter passt, bis heute Mittag hat es noch dazu gepasst, jetzt ist aber ein bisschen nass geworden, aber was soll's. Weiße Weihnachten sind angekündigt heute und wir feiern heute schon einmal ein bisschen vor. Mit einem bunten Programm, das kann ich jetzt schon andeuten. Es wird ein bisschen eine Improvisation eher. Wir sind alle seit 7 Uhr zusammengekommen. Der heutige Gastgeber Klaus Puttinger hat sich vorgestern, glaube ich, oder am Freitag entschuldigt, weil er heute in Wien ist und einen Preis bekommt, einen Journalistenpreis von der Armenkonferenz. Verstehen wir. Also ich bin nicht Klaus Puttinger, sondern Ferri Oellinger und freue mich, dass ich wieder einmal einspringen kann. Dass so Improvisationsabende sind ja eigentlich am schönsten. Da kann eigentlich nichts schief gehen, weil ja, so wie es ist, ist es. Es ist nichts geplant. Ich halte mich trotzdem an den Spickzettel und begrüße natürlich zunächst die Gäste, Silvia Keller und Erich Brendel, die uns heute ein ungewöhnliches Buch, wir sehen es auf den Monitoren schon laufen, ein ungewöhnliches Buch vorstellen werden und einiges davon oder das meiste davon wird vielen von Ihnen vielleicht gar nicht so unbekannt vorkommen. Dann darf ich oder muss ich darauf hinweisen, dass die Bestellungen hinten nach wie vor bei der Gastronomie Kenzel angenommen werden und aufgenommen werden. Ungewöhnlich heute und anders als sonst ist, der Kepler-Salon spendiert einen Punsch und Zimtsterne. Die Zimtsterne gibt es aber jetzt noch nicht zur Freienentnahme, sondern die werden ja dann müssen ja bewertet werden. Der Punsch muss nicht bewertet werden und kann, solange der Vorrat reicht, hinten bestellt werden und getrunken werden. Dann das Gästebuch, weise ich wieder darauf hin, die Frau Präsidentin sitzt direkt daneben, man kann sich also jederzeit im Gästebuch eintragen, Frau Präsidentin zeigt es. Darf auch schon ankündigen, das Jahresabschlusswort wird natürlich die Frau Präsidentin heute an Sie richten, das ist ja ganz klar am Schluss dann. So, dann die immer wieder der Hinweis darauf, wenn es dann eine Diskussion geben sollte und das Mikrofon herumgereicht wird, bitte wirklich immer mit Fragen warten, bis das Mikrofon zur Hand ist, weil ja alles dokumentiert wird, audiomäßig dokumentiert wird. Und alles, was nicht ins Mikrofon gesprochen wird, fehlt dann der Nachwelt. Und das kann durchaus lustige Situationen ergeben, ist aber dokumentarisch nicht ganz so wertvoll, wie wenn es eben im Mikro ist. Heute werden wir auch kameramäßig aufgezeichnet, sehe ich. Da habe ich auch einen Zettel bekommen. Dass wir sind also, der Weihnachtsabend ist dann auf bildungs.tv online jederzeit nachsehbar. Nicht nur nachhörbar im Internet, sondern auch nachsehbar. So. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich nicht Klaus Puttinger bin, sondern Ferri Oellinger, Schauspieler und Gelegenheitsmoderator und zum vierten Mal jetzt Gastgeber hier im Kepler-Salon. Dann darf ich jetzt die Gäste noch einmal, also nicht noch einmal begrüßen, sondern kurz vorstellen. Obwohl es wahrscheinlich die meisten kennen werden, vor allem die Silvia Keller werden Sie kennen. Der Erich ist eher der Mann im Hintergrund. Die beiden sind die Macher quasi des Kepler-Salons gewesen von April, glaube ich, 2008 bis Jänner 2008. Bis Jänner 2010. Also Erich für das optische Erscheinungsbild des Kepler-Salons, das ja bis auf den heutigen Tag durchschlägt, zumindest bei den Vierteljahresschriften und vor allem dann im Buch, in der Dokumentation deutlich nachzuvollziehen ist. und Silvia für die Organisation, Konzeption und Programmgestaltung. So, und jetzt, ein Jahr danach, gibt es da so eine Schachtel mit einem Buch drinnen. In dem Buch, wie gesagt, das läuft auf den Monitoren, wie es im Buch ausschaut, eine ungewöhnliche Grafik und hinten noch als Dokumentation, als die Audiodokumentation, das sind alle Audio, alle Kepler Salons.
Genau, das sind alle. Es sind alle Audiodokumente drauf, also das ganze Jahr kann nochmal nachgehört werden.
Oder? Also auf der zukünftigen Audiodokumentation, weil das Mikro.
Hallo? Geht das? Aber man hört es, oder?
Ach so, dann hören es nur wir nicht da.
Ja, es ist okay.
Also hinten diese DVD, das.
Genau, die DVD beinhaltet verschiedene Dinge. Eines davon ist eben die ganzen, alle Veranstaltungen, die wir aufgezeichnet haben, finden sich auf dieser DVD nochmal wieder.
Ja. Und dann gibt es noch ein Sackerl mit allen Programmheften, also mit den Vierteljahresprogrammen. Und das ist quasi jetzt die Dokumentation der Sache. Jetzt darf ich vielleicht so ein paar Punkte da fragen. Also was war jetzt eure Ausgangssituation, so ein Buch zu machen?
Also für uns war das damals so, dass wir Ende 2009 standen wir so kurz, also uns war klar, dass wir das nicht mehr weiter fortführen würden. Es war aber auch in Aussicht, dass es weitergehen würde. Wir wollten eine Sache haben, die eine Dokumentation, die das Ganze widerspiegelt, was in diesen Jahren 2008 bis 2009 gelaufen ist. Also wie der Kepler Salon entstanden ist, wie er gelaufen ist, welche Veranstaltungen alle drauf waren und das sollte dann zusammengefasst werden. Wie genau das aber aussieht, das war uns noch nicht so klar. Wir hatten ein bisschen Geld übrig und das war der Ausgangspunkt für uns.
Also ihr habt von eurem Budget aus 2009, habt ihr sozusagen einen Teil auch noch gehabt für Dokumentation
genau. Also
2009er Jahres und das ist das dann geworden. Ja. Und ist das, also wenn man jetzt so 2 Jahre an so einem Riesenprojekt arbeitet und tagtäglich damit beschäftigt ist und dann im Nachhinein in 5 Monaten oder in einem halben Jahr darüber schauen muss und das komprimieren muss für ein Buch und für eine Dokumentation, ist es davon Vorteil, dass ihr so ganz intern wart, oder hättet ihr euch manchmal gewünscht, dass jetzt auch noch wer von außen, der nicht so all das Gesamtwissen im Kopf hat, dabei wäre?
Es ist einerseits ein Vorteil natürlich, wenn man so stark involviert ist, weil man dann eine sehr intensive Innensicht von so einem Projekt erlangt und die ganzen komplexen Beziehungen sozusagen von innen sieht. Der Punkt war, wir waren zu zweit sozusagen und haben sehr häufig und oft diskutiert. Das heißt, wir haben uns da sozusagen, also wir waren sozusagen nicht allein mit unserer Meinung, wir haben das Ganze sehr intensiv diskutiert, was wir gemacht haben. Und zweitens war dann sozusagen, wie wir begonnen haben mit dem Projekt, schon eine gewisse Distanz da zu der tatsächlichen Arbeit. Das heißt, wir haben schon eine gewisse, wie soll man sagen, Entfernung gehabt vom eigentlichen Projekt und haben dann irgendwie mit frischen Augen wieder auf das Ganze draufschauen können.
Wobei das damals so war, dass wir, also ich bin nach Wien gefahren, wir haben ja eigentlich, also so richtig dran gearbeitet haben wir ab Februar 2010, aber wir haben uns im Ende 2009 schon getroffen und dann haben wir so gesagt, ja, das soll reinkommen und das wollen wir drinnen haben und über das wollen wir sprechen und dann war in kurzer Zeit klar, so, das wird ein Buch, das wird nicht ein Heft oder irgendwas Kleines oder es wird nicht irgendwie so eine Übersicht oder nur eine DVD, sondern das wird ein Buch. Also weil dann wird dann so eine Liste von all den Sachen, von den Inhalten, die wir irgendwie mit denen wir uns befassen wollten und das war dann ziemlich schnell klar, dass das doch ein größeres Projekt werden würde.
Also ich erinnere mich, als die Peymann-Mannschaft aus Wien weggegangen ist, da hat es eine dreiteilige Dokumentation gegeben, das war der erste Band, glaube ich, so dick, der zweite so dick und der dritte, der dann nachgeschossen wurde, war dann noch ein ganz dünnes Heft. Also das Problem gibt es offensichtlich bei Dokumentationen für größere Veranstaltungen.
Es ist total, ja, es ist zum einen ist es schon ein Vorteil, weil wir wussten natürlich über viele Dinge Bescheid oder wir wussten eigentlich von der Pike auf, wie dieses ganze Projekt funktioniert hat. Aber gleichzeitig ist es, je besser man es kennt, desto schwieriger kann man sich von Dingen trennen. Also es ist, man will dann dieses noch drinnen haben oder jenes, da hat uns dann die Zeit und auch, also auch die Zeit geholfen, weil wir mussten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Projekt abgeschlossen haben und dann wird man recht pragmatisch am Schluss.
so die Initiatoren des Projekts, also die Leute von 09, waren da gar nicht mehr damit beschäftigt.
Genau, oder? Weil mit April 2000, also mit dem Ulrich Fuchs haben wir so die ersten Sachen noch durchbesprochen. Und dann sind aber alle der Reihe nach abgewandert. Und es war klar, dass wir das jetzt in unserer Hand haben. Uns wurde zugesagt, dass es eben finanziert wird. Aber wie das der ganze Prozess und was wir alles gemacht haben und wie es jetzt aussieht, das ist einfach waren unsere Entscheidungen.
Vielleicht noch ganz kurz. Es war so, dass wir zu Beginn einmal das ganze Material gesichtet und versucht, sozusagen Ordnung in das Ganze reinzubringen. Und natürlich in Fragen zu stellen, wie, was war der Capital eigentlich für uns und wie legt man sozusagen eine Dokumentation an, dass das dann für jemanden, der nicht involviert war, in dem Projekt nachvollziehbar ist. Aber die eigentlich, also das, wie es jetzt im Endeffekt ausschaut und wie sich das entwickelt hat, war dann sozusagen eine Frage, die dann sehr oft irgendwie sich verändert hat. Und es war sozusagen ein Work in Progress eigentlich ständig. Und der zeitliche Rahmen war eigentlich durch Linz 09 definiert, dass wir sozusagen eine gewisse Deadline gehabt haben und dann mit dem Projekt diese Deadline sozusagen einhalten mussten. Das war für uns dann auch der Rahmen für unsere Diskussion sozusagen in dem Projekt.
Und was war für euch so der, also was ist dokumentiert in dem Buch? Wir kennen das alle nicht, wir haben das alle, sehen das alle heute zum ersten Mal, sollen das aber natürlich kaufen. Das gibt's bei den Freunden des Kepler Salons um 24 Euro, wohl feil für ein Buch und eine DVD. Und der Gesamterlös fließt ja auch den Freunden des Kepler Salons zu, also ist eine sinnvolle Sache natürlich für jeden, der hier heute Abend sitzt, eigentlich ein Muss, wenn man sich ganz ehrlich ist. Aber was erwartet uns quasi? Also was habt ihr da dokumentiert?
Wir wollten sozusagen, also wir haben den Kepler Salon als etwas sehr Vielfältiges und Dynamisches empfunden, wo sehr viel passiert, wo viele Meinungen aufeinandertreffen und viele Personen sozusagen zusammentreffen. Und die Vielfalt sollte sozusagen auch die Dokumentation widerspiegeln. Es ist, also wir haben versucht, so ein Projekt wie den Kepler Salon, der aus über 100 Veranstaltungen bestanden hat und wirklich sehr viele Besucher sozusagen im Haus gehabt hat, wir haben versucht, das Projekt, also dem Rechnung zu tragen und unterschiedliche Perspektiven anzuwenden. Es ist ein Teil drinnen, der sich wirklich mit Zahlen und Fakten beschäftigt. Es ist ein Teil drinnen, der die kompletten Veranstaltungen nochmal dokumentiert. Dann gibt es Impressionen von den Veranstaltungen selbst, damit sozusagen die Besucher in das Projekt da involviert sind. Es gibt einen großen Textteil von der Silvia, wo sie das Projekt nochmal eben wie ein Handbuch sozusagen aufbereitet und die verschiedenen Steps erklärt. Und es gibt einen großen Teil mit, ich glaube, 10 verschiedenen Interviews, wo verschiedene Personen, die an dem Projekt beteiligt waren, es waren ja wirklich sehr viele Personen daran beteiligt, um so ein großes Projekt auf die Beine zu stellen, dass unterschiedliche Perspektiven sozusagen zu Wort kommen und diese verschiedenen Perspektiven da zusammenlaufen zwischen den zwei Buchdeckeln.
Für mich war der Kepler Salon eigentlich immer eine Vermittlung auf Gesprächsbasis. Das heißt, man sitzt hier zusammen, man kann Fragen stellen, man begegnet sich und es gibt zwar ein kurzes Intro, aber im Großen und Ganzen funktioniert alles über ein Gespräch. Und deswegen ist eben so ein Schwerpunkt auch in dem Buch selber, sind eben die Interviews hinten, 10 Stück sind das insgesamt. Das sind von Vortragenden, von dem Machen, von Gästen, die hier waren, bis hin zu den Freunden, damit man so eine Spur bekommt, auch einen persönlichen Einblick darin, wie es eigentlich für andere empfunden worden ist. Also ich habe zwar dieses Buch geschrieben, ich habe die Interviews geführt, aber selbst frage ich mich da drinnen nie, also es gibt eine Ebene, die ist sehr sachlich, da wird kurz erklärt eben so, wie war die Konzeption, wie war die Organisation und wie war die Gestaltung im Sinne von der Raumgestaltung und im Sinne von der grafischen Gestaltung, was stand dahinter. Und dann aber gibt es eben eine zweite Ebene, die das nochmal direkt mit den Personen, die beteiligt waren, untersucht.
Also die kann man ja vielleicht kurz auch aufzählen, welche Personen das sind. Das ist der
Ulrich
Fuchs.
Genau, das ist der Ulrich Fuchs, der Thomas Aschenbrenner, der die Gestaltung für den Raum mitgemacht hat, der Erich Bendel für die
Grafik. Der Raum habe ich gehört, also das wissen vielleicht auch nicht alle, aber doch einige, aber für alle, die es nicht wissen, was war das in diesem Keplerhaus, was war da eigentlich vorher? Ne?
Also ich bin ja im April 2008 eingestiegen und da war das das ganze Haus noch völlig renovierungsbedürftig. Hier haben Tauben genistet, überall in den Stockwerken oben. Die Fassade war komplett runtergebrochen. Wir hatten dann mit den Besitzern des Kepler-Hauses den Deal, dass in das Linz 09 den ersten Stock renoviert und das andere Haus, aber also der Rest des Hauses wird von den Besitzern renoviert und saniert. Und für die Gestaltung hat Christine Weißer, Thomas Aschenbrenner und ich haben ein Konzept entwickelt. Vielfacherweise zum Beispiel die Lichtkonzeption und so weiter stimmt komplett von Thomas Aschenbrenner. Aber es gibt eben, es war so eine Zusammenarbeit aus drei Personen, die Gestaltung des Kepler von uns gemacht haben. Wir haben Möbelkonzept gemacht, Lichtkonzept, Farbkonzept, haben mit den, zum Beispiel dieser Boden, der ist 400 Jahre alt, der stammte eigentlich aus dem zweiten Stock hier und der wurde da unten gelegt in diesem Raum und wurde dann abgebeizt und abgeschliffen und ist aber ein Originalboden, der im Haus schon war. Und solche Sachen, diese Details kommen alle in den Buch vor. Ja.
Dann Erich Bendel, Interview mit dir. Rudolf Aschner.
Thomas Moors
war ein Vortragender.
Und Karl Schmidt.
Und am Schluss noch Heidemarie Penz und Elfi Schulz, Initiatorinnen des Freundeskreises des Kepler Salons. Ja, seid ihr glücklich, zufrieden mit dem Buch, also mit dem, wie es geworden ist? Habt ihr euch das so vorgestellt? Oder? Also, weil ich ja gesagt habe, ihr habt es während der Arbeit ja noch ziemlich viel verändert.
Also ich kann sagen, ich bin sehr glücklich mit dem Buch, also sehr zufrieden. Ich mag die Ästhetik, ich mag die Haptik. Ich finde, dass es uns gelungen ist, die Sachen, die wir reinholen wollten, zu verwirklichen.
Also wir haben versucht, sozusagen die Ästhetik auch von den Programmen und von der ganzen vom grafischen Erscheinungsbild, wie er im Kepler Salon entwickelt worden ist, in dieses Buch irgendwie mit reinzunehmen und die Atmosphäre irgendwie einzufangen und ein stimmiges Gesamtbild sozusagen zu entwickeln und irgendwie eine Vorstellung davon zu liefern, wie der Kepler Salon war. Ob uns das dann gelungen ist, das würde uns interessieren, wie Sie das sehen, wenn Sie mal drinnen blättert haben.
Das spricht jetzt, da muss man kurz auch die ästhetische, also die Grafik so ein bisschen ansprechen, weil ich das zuerst hergezeigt habe. Was du jetzt übrigens so klickst, das ist irgendeine Wundermaschine vom Felix Nöbauer, Fotografenlegende in Linz. Wir werden jetzt so 360 Grad abgebildet vermutlich. Ne? Also nicht nur im Internet, sondern irgendwann dann auch als Rundgemälde. Vor die Augen haben, okay. weil ich das zuerst hergezeigt habe, also dass der rein Dokumentar, also der reine Zahlen-Faktenteil ist auch relativ ungewöhnlich gemacht, dass die 8.561 sind die Besucher in dem Jahr. Ne? Und das wird also in so wird es dann aufgeschlüsselt. Also das zeigt, also diese Labyrinth-Grafik zeigt jetzt was zum Beispiel gerade?
Das ist die Aufteilung der Besucherinnen nach Wochentagen zum Beispiel. Ja. Mit einem Index, das heißt, wenn man sieht, dann ist das alles genau erklärt.
Ganz einfach ist das zum Beispiel. Oder? Das ist nicht schwer.
Das hat übrigens zwei Ebenen.
Zwei Ebenen.
Ja, das hat zwei Ebenen. Es gibt ein Rot und ein Schwarz. Das eine zeigt uns, wie es geht um die Geschlechterverhältnisse. Also ob männlich oder weiblich. Bei den Vortragenden, ja. Genau. Und es geht darum, wie wurde uns das vorgeschlagen und wie haben wir das umgesetzt. Und man sieht, wir haben eindeutig einen schlechteren Frauenanteil gehabt, der ist auszubessern und ich glaube, dass es dieses Jahr schon sehr viel besser aussieht.
Kann man da die Verantwortlichen des vorigen Jahres, Christine, kann man da irgendwas sagen? 50-50, ganz genau.
Aber wir dachten, wir sind ehrlich genug und zeigen es.
Ja. Haben wir noch irgendwas Grundsätzliches vergessen zu der Arbeit? Möchtet ihr noch?
Es sind einfach, also ich glaube, was es unterscheidet zur herkömmlichen Dokumentation ist das, dass es man findet die Entwicklungsprozesse drinnen. Also man sieht zum Beispiel die Entwicklungen, die Plakate genommen haben. Das ist etwas, was man normalerweise, man sieht ja immer nur die Oberfläche, wie es schlussendlich ausgesehen hat. Aber man weiß eigentlich in den seltensten Fällen, wie kam eigentlich der Punkt A zu Punkt B. Und das war uns sehr wichtig. Und eine andere Geschichte ist, dass man dieses Buch, deswegen heißt es auch Handbuch, deswegen auch so gestaltet haben, dass man, wenn man zum Beispiel in einer anderen Stadt ein ähnliches Projekt machen will, hier Tools auf der DVD vorfindet, die einem helfen. Zum Beispiel, es gibt ein Blanko-Budget, es gibt ein Blanko-Auftrags- und Rechnungsbuch, es gibt verschiedene Elemente und Listen, die wir verwendet haben, die auch erklärt sind, wofür wir sie verwendet haben und die dann andere frei verwenden können für ihre eigenen Projekte.
Wie gesagt, es gibt hier bei jeder Veranstaltung natürlich übers Internet bei den Freunden des Kepler Salons 24 Euro eine dringende Weihnachtsempfehlung. Ja, herzlichen Dank für die erste Runde. Ihr bleibt ja noch im Pott sozusagen. Ihr seid ja in der Jury der Zimtsterne-Kommission. Eine Frage, Entschuldigung, oh Gott, jetzt hätten wir eine Runde gemacht, ganz ohne Fragen. Entschuldigung, es gibt eine Frage.
Also ich möchte jetzt keine Frage stellen. Weihnachten hat etwas mit Schenken zu tun und ich möchte mich ganz, ganz herzlich im Namen des Vereins Freunde Kepler Salon bei dir, Silvia, und bei dir, Erich, herzlich, wirklich ganz herzlich bedanken für dieses tolle Geschenk, das ihr uns gemacht habt. Und ich habe das Buch schon gelesen und war eine der Ersten, die es auch bekommen hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist eine geringe Auflage da. Also wenn Sie es wollen, würde ich wirklich bald zugreifen. Aber ich möchte wirklich sagen, es ist so ein tolles Geschenk. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich im Namen des Vereins bedanken. Danke nochmals.
Aber jetzt selbstverständlich, wenn es irgendwelche Fragen gibt, das soll jetzt nicht so sein, dass heute alles hier nur frontal abgehandelt wird, ohne Beteiligung des Publikums. Aber es ist halt schwierig, weil ja noch niemand jetzt außer der Elfe das Buch kennt. Ne?
Einfach durchblättern, würde ich sagen.
Gut, dann herzlichen Dank vorerst. Ihr dürft dafür beginnen jetzt mit der Zimtsterne-Verkostung. Das ist so, es gibt also vier verschiedene. Wir sagen jetzt natürlich noch nicht, von wem die sind, sondern erst im Nachhinein. Und wir sind alle aufgefordert zu bewerten, welche jetzt dann am besten waren. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht genau. Aber die heute Vortragenden sind auf jeden Fall einmal die Jury. Und ihr nehmt jetzt einmal jeder eins und dann gehen wir es einfach durch. Ja? Bitte sehr. Also ich muss eins nehmen, weil ich ja glaube ich auch zur Jury. Also Keks Nummer 1, bitte merken. Gell? Wir werden das dann irgendwie lösen. Keks 1 bis 4 wird dann bewertet. Danke, herzlichen Dank. Dann darf ich jetzt. Die sind schon mal super, oder? Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Dominika Meindl. Dominika Meindl ist auch Klaus Puttinger. Also quasi die zweite Klaus Puttinger des heutigen Abends jetzt sitzen.
Auch wieder nicht.
Und auch wieder nicht eben. Ne? Also Klaus Puttinger hätte nicht nur moderiert, sondern auch Weihnachtsgeschichten vorgetragen, die er zusammengesucht hat. Das hat er mir nicht zugetragen, glaube ich. Drum hat er sicherheitshalber eine zweite Klaus Puttinger engagiert. Nein, das ist ja nicht ganz zufällig, dass die Dominika Meindl da sitzt. Die beiden haben gerade ein Buch herausgebracht im ganz neuen, frischen, wilden Kehrwasser Verlag. rund um Günter Lineker. Das Buch heißt
Die Sau.
Die Sau. Ja? Die Sau, eine, muss man.
Ein voll arger Heimatroman.
Ein voll arger Heimatroman, genau. Der ist jetzt gerade erschienen. Die nächste Buchempfehlung quasi gibt's im Buchhandel, nicht bei den Freunden des Kepler Salons. Gibt's noch im Buchhandel?
In einer bestimmten Restauflage gibt es noch, ist für Silvester, zu Weihnachten vielleicht, das Kepler-Buch und zu Silvester die Sau.
Passt zu Silvester. Sensationelle Startauflage, sensationell verkauft. Ein tolles Debüt. Und im Februar folgt schon der zweite Schlag, glaube ich.
Ja, März. Es wird ein Buch ohne Klaus Puttinger.
Ohne Klaus Puttinger?
Ja. Das ist, was denn, wie das werden wird? Also.
Dominika Meindl jetzt ohne Klaus Puttinger unterwegs, aber das bist du ja schon.
Ich bin das Spin-off von Klaus Puttinger.
Wer Dominika Meindl nicht kennt, sie war zwischen 2006 und 2008 bei den Oberösterreichischen Nachrichten tätig und ist seitdem selbstständig als Journalistin und Autorin unterwegs. Eben jetzt im Gespann mit Klaus Puttinger und auch demnächst wieder alleine. Und der Klaus hat dich jetzt beauftragt, Texte,
richtig,
die er ausgesucht hat,
genau,
zu lesen. Also da können wir jetzt beide nichts dafür.
Nein, es ist der Teil der Improvisierung dieses Abends.
Ja.
Und der Auftrag war, die Besinnlichkeit zu zerstören oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, also möglichst unweihnachtliche Texte zu lesen. Ich hätte dann vorgeschlagen, vielleicht was zu Ostern, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Also Texte über Ostern. Stattdessen zuerst vielleicht einige Gedichte. Das erste Gedicht ist von Christian Futscher, ein Wiener Autor und Heurigenwirt. Das ist eine Wortkombination. Das Gedicht heißt Die Prophylaxe. Vom Christkind bekam ich einen Hund. Der war soweit gesund. Doch auf alle Fälle gab ich ihm eine ganz spezielle Medizin. Daran ging er zugrund, der arme Hund. nur mal unbesinnlicher vom niederösterreichischen Autor Norbert Silberbauer, vor 2 Jahren verstorben. An meinem Christbaum hängen, an meinem Christbaum hängen, sorgsam in Seidenpapier gewickelt, Valium-Tabletten. Statt Kerzen stehen Zigaretten in den Ästen, auf der Spitze eine leere Weinflasche. Mit jedem Liedschlag verschwindet ein Baum, mit jeder Träne kommt einer dazu. Der Weihnachtsmann greift dem Christkind unter den Rock und stirbt. Und ich denke immer noch an dich. Das ist jetzt kein Gedicht, sondern eine Erkenntnis. Die 4 Stadien des männlichen Daseins passen zu Weihnachten. Erstens, du glaubst an den Weihnachtsmann. Zweites Stadium, du glaubst nicht an den Weihnachtsmann. Drittes Stadium, du bist der Weihnachtsmann. Viertes Stadium, du siehst aus wie der Weihnachtsmann. das ist Klaus Puttingers Lieblingsbeitrag des heutigen Abends, ich sage so, damit er unter uns weilt, und zwar von Robert Gernhardt, Die Geburt. Als aber in der finsteren Nacht die junge Frau das Kind zur Welt gebracht, da haben das nur 2 Tiere gesehen, die taten grad um die Krippen stehen. Es waren ein Ochs und ein Eselein, die dauerte das Kindlein so klein, das da lag ganz ohne Schutz und Haar zwischen dem frierenden Elternpaar. Da sprach der Ochs, »Ich geb dir mein Horn, so bist du wenigstens sicher vorn.« Da sprach der Esel, »Nimm meinen Schwanz, auf das du dich hinten wehren kannst.« Da dankte die junge Frau und das Kind empfing Hörner vorn und ein Schwänzlein hint. Und ein Hund hat es in den Schlaf gebellt,
So kam der Teufel auf die Welt. Robert Gernhardt. Und zum Schluss dieses ersten Blocks, machen wir es auf eins oder zwei?
Moment.
Improvisieren wir geschwind. Okay. Vom Max Gold, einen Kolumnisten, den ich sehr liebe und immer nur wieder dringend empfehlen kann. Der Text heißt »Viel Treppe, viel Kirche«. Einmal stürzte auf der Straße eine Dame mit altmodischem Mikrofon und einer altmodischen Frisur auf mich zu und wollte von mir wissen, was mir zu Jesus Christus einfalle. »Nichts«, sagte ich und setzte meinen Weg fort. Beim Weitergehen fiel mir allerdings auf, dass mir in Wirklichkeit viel zu Jesus Christus einfällt. Dass ich zum Beispiel in der texanischen Stadt namens Corpus Christi einmal wahnsinnig geschwitzt habe. Oder die Popgruppe Christy, die vor circa 25 Jahren einen Hit namens Yellow River hatte. Natürlich denke ich auch an Christo, dessen Reichstagsaktion einen noch nie dagewesenen Konsens-Overkill hervorgerufen hat. Alles schnurrte befehlsgemäß vor Erhabenheitsbegeisterung. Gelobt wurde natürlich mal wieder die südländische Atmosphäre, denn die wird ja chronisch gelobt. Es seien Wolldecken ausgebreitet worden, auf welche sich junge Leute zum Weintrinken niedergelassen hätten. Braun gebrannte Männer mit freiem Oberkörper hätten gar auf Bongos gespielt. Derlei Schönes wurde allseits freudvoll betont. Medienpolitik und Manövriermasse Mensch im Ekstase-Gleichschritt. Ich habe auch einen kurzen Blick auf die Wolldecken-Ausbreitungskunst geworfen und habe lediglich das von ähnlichen Berliner Großereignissen gewohnte Rülps- und Furz-Ambiente gewärtigen können. Des Weiteren fällt mir zu Jesus der Hamburger U-Bahnhof Christuskirche ein, welcher mein U-Bahnhof ist. Also derjenige, der für mich zuständig ist, was ja wohl eine der schnuckeligsten Zuständigkeiten ist, die man als U-Bahnhof dem Weltentgang abtrotzen kann. Wenn man aus dem Bahnhof herausklettert und nach rechts geht, kommt man in die Weidenallee, in welcher sich ein Eiscafé befindet, welcher für seine handgemachten Eise in häufig wechselnden und zum Teil überaus ausgefallenen Geschmacksrichtungen berühmt ist. Zu welchem anderen Eismann kann man sonst sagen, ich hätte gern 4 Kugeln und zwar Avocado, Kumquat, Zeder, Pythachaya und Salak. Manchmal gibt es auch Limoneneis, welches so peinigend sauer ist, dass sich das Gefühl einstellt, gleich fängt die Zunge an zu bluten. Es ist, als ob man gefrorene Salzsäure nascht. First-Timer kämpfen mit den Tränen, verwünschen den wackeren Eismann, drohen mit der Polizei. Doch die Polizei hat keine Handhabe gegen Limonenpower. Ich finde es gut, in einem Staat zu leben, in dem man nicht nur gegen meinen und des Bundeskanzlers Willen mit hässlichen Parlamentsbauten pathetische Spielchen treiben, sondern auch unbehelligt extremistische Speiseeise herstellen kann. Dies fällt mir zu Jesus Christus ein. Das war der Text zur Austreibung der Besinnlichkeit. Mehr davon in einem zweiten Teil?
Ja, dann machen wir einen zweiten Teil.
Ja.
Und machen inzwischen eine musikalische Einlage. Dazu würde ich bitten, den ehemaligen Leiter der Musikabteilung von Linz 09, Peter Androsch, zu uns auf die Bühne. Ihnen allen kein Unbekannter und Fremder. Und bleibst du bei uns? Du
nein, ich habe mir gedacht, in die Mitte, was? Dass
ach so,
ihr zwar in die Mitte
reden
könnt. Das ist ein Tribut an das Improvisierende heute.
Vielleicht machen wir als Zwischengang jetzt die Zimtsterne Nummer 2. Das sind... Habt ihr die Einser noch gar nicht? Hey, die hat sich wer unter den Nagel gerissen.
Das ist ganz klar.
Die sind hängen geblieben. Vielleicht hätte ich deutlich dazu sagen sollen, jeder nur eins, bitte.
Thomas nur 1.
Ja. Aber bei der Nummer 2 auch nicht 2 nehmen, sondern auch nur 1. Aber wir kennen ja trotzdem, glaube ich, schon.
Ja, ich nehme immer mal lieber gleich an.
Das zweite ist leicht zu merken, das ist das Rosane, das einzig Rosane.
Mhm.
Wir fangen da wieder an. Und wenn es da drüben kommt, passt ein bisschen auf, dass es wieder aus der Ecke rauskommt. Ja, Peter Andrasch. Auf meiner Dispo steht, Peter Andrasch wird live komponieren. Wie kostet man ein Loch? Peter, du bist ja immer noch Leiter der Hörstadt deines Großprojektes von Linz 09. Mhm. Und gerade vorige Woche ist ja wieder jemand von dir ausgezeichnet worden, von der Hörstadt ausgezeichnet worden. Also die 09 wirkt akustisch nach.
Ja, breitflächig sogar.
Breitflächig. Ja, erzähl einmal ein bisschen, was alles breitflächig nachwirkt aus der Musikabteilung.
Sie wissen ja vielleicht, dass wir 2008 das erste Mal den sehr begehrten Preis zum Zwangsbeschaller des Jahres vergeben haben, das erste Mal. Und zwar an die umwerfende Kette Pimpki. Das war damals in der Landstraße in Linz. Und diese Wahl zum Zwangsbeschaller des Jahres funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Einerseits mit Lautstärkemessungen in den Geschäften und andererseits durch Abfragen von weichen Indikatoren. Das sind zum Beispiel, wird im gesamten Geschäft beschallt? Hat die Belegschaft einen Raum, wo es still ist? Wird auch vor dem Geschäft beschallt? Und ähnliche Fragen werden da zusammengefasst und das wird mit der Gewerkschaft und anderen Aktivisten der katholischen Kirche zum Beispiel, der katholischen Arbeitnehmerbewegung, also österreichweit erhoben. Und das hat im Jahr 2009 dazu geführt, dass in Wien ein Geschäft zum Zwangsbeschaller des Jahres gekürt wurde, nämlich ein Geschäft der Kette Tenny Vale. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. In unserem Alter geht man dort normalerweise nicht mehr rein.
Und bei Pinky aber auch nicht, oder?
Bitte?
Bei Pinky aber auch nicht.
Bei mir ist es bald so, dass ich mit den Kindern wieder reingehen muss. Und heuer war es ein Geschäft der Kette Bershka, von dem ich noch nie gehört habe. Ist eine spanische Kette und das erste Mal ist es passiert, dass die Ausgezeichneten die Auszeichnung nicht mit Humor angenommen haben, sondern zum Beispiel ATV gleich mit Klagsdrohungen eingedeckt haben. War ganz lustig. Und der Wilhelm Sinkovic, der Ihnen vielleicht was sagt, der Musikkritiker der Presse, ist natürlich aufgrund seiner soliden konservativen Einstellung Anhänger unseres Vorhabens. Wir machen sie hauptsächlich aus anderen Beweggründen. Aber ja, wir freuen uns über die Unterstützung. Vergleicht er diese Zwangsbeschallung, also die ungewollte Beschallung mit Musik, mit dem Passivrauchen? Ich muss Ihnen sagen, dass ich davon gar nichts halte, ich war lang Kettenraucher. Ich habe es geschafft, dass ich pro Tag ungefähr 80 Zigaretten rauche. Und deshalb begleitet mich ein tiefes Verständnis für Raucher bis heute. Also ich halte diesen Vergleich für unangebracht. Aber ich freue mich, dass der Sinkovic einstimmt in das, dass also das schöne Weihnachtslied, das uns ja seit der Kindheit begleitet, und ich bin jetzt in der Phase 3 des Mantras.
Der Bart wächst da schon.
Der Bart, ja. Ja, das ist aber noch Sparmaßnahmen. Nachdem die Hörstadt, also von der Stadt, nicht mehr finanziert wird, habe ich also pro Monat kann ich jetzt 60 Euro sparen, indem ich mich nicht mehr rasiere.
60.
Also man kann sich ausrechnen, dass eine Klinge, danke, ungefähr 2 Euro kostet. Wenn man starken Bart hat, braucht man ja Gillette mit diesen Doppel- oder Dreifachklingen. 30 mal 30 Tage sind 60 bis 70 Euro, je nach Angebot, mal 12. Kann man sich ausrechnen.
Achso, ich habe jetzt nicht, ich bin bei dir.
Aber so viel zum Weihnachtsmann Bart. Also das ist also ein großes
Sparpotenzial. Das Afterchef jetzt gar nicht kriegen, ne?
Da
kann man in die Hunderte gehen. Ne?
Da kann man noch vieles mehr dazu rechnen. Und so, also wenn man jetzt recht spart als Mann, dann kommt man sowieso in die Nähe des Weihnachtsmannes, weil dann der Bart wächst. Ne? Ich habe mir jetzt nämlich so einen Trimmer gekauft. Das ist die beste Investition seit langem. Da kann man einstellen, ob man jetzt einen Eintagesbart immer trimmt oder einen Zweitagesbart oder einen Dreitagesbart. Aber jetzt bin ich ganz offen gekommen. Das Weihnachtslied. Ich glaube, in der Erörterung des Weihnachtsliedes lassen wir mal das Wort Weihnachts weg. Ich war am Samstag vor zwei Wochen bei dem Vortrag vom Schmidt Salomon, heißt er, glaube ich, hier. Überzeugter Naturalist. Er verweigert ja den Begriff. Stimmt, Naturalist, oder? Ja. Atheist. Weil wenn wir jetzt also über Weihnachten zum Diskutieren anfangen, dann braucht man nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten, sondern eben, gehen wir mal zu dem Wort Lied. Was ist denn ein Lied? Wissen Sie das? Was kann ein Lied sein? Also ein Text mit Melodie. Lest du da einmal erst was?
Irgendwas.
Lesen wir uns
dann sagen. Ich war jetzt gerade zur Lindenstraße, weil das hätte mich interessiert. Ein Häuflein Aufrechter aus dem Linzer Hörstadtprojekt gibt nicht auf.
Ist das ein Lied? Text mit Melodie wäre das. No. Bitte? Also, wie nennt man das, wenn man...
Gesungen natürlich.
Gesungener Text ist ein Lied. Ne? In anderen Sprachen ist der Zusammenhang ja viel näher. Ich weiß noch gar nicht, wo das Wort Lied herkommt. Aber eins ist einmal klar, es ist ein gesungener Text, ist ein Lied.
Du meinst jetzt im Englischen zum Beispiel das Song, ne? Das liegt näher. Relativ... Was hat das schon wieder hängen? Keksel ausrucken.
Es kann beim Lied gefährlich werden, weil vielleicht müssen Sie da singen.
Was, da sind jetzt schon mit mir zwei drinnen.
Aber ich glaube, der Korb ist weitergekommen, weil sich da hinten leck knuspern.
Da ist der zweite Korb ist da jetzt. Also irgendwie sind das viel zu wenig auf jeden Fall. Aber trotzdem weitergeben, bis er leer ist. Ne? Wir haben Gott sei Dank vorher für die Fachjury ein paar auf die Seite geräumt, weil wir das ja befürchtet haben,
Ja.
Also wir waren beim Song, ne?
Ja, ich wollte sagen, dass ich keine Ahnung habe, wo das Wort Lied herkommt.
Ja, ja.
Aber das müssen wir mal nachschlagen.
Aus dem Germanischen.
Ja. Sind Sie Germanist? Ja, ein bisschen. Ja. So gesehen sind wir ja alle ein bisschen was, ne? Ein bisschen Moderator hat schon eine
Ferie. Sie sind alle ein bisschen Puttinger.
Ein bisschen Hörstadt-Mitarbeiterin. Aber, so, und wenn das Lied jetzt jeder singen können muss, auf was muss man da Acht geben? Nein, ich bin für jede Anregung dankbar.
Nein, jeder die gleiche Melodie.
Ja, da sind schon bei den technischen Details. Ich meine, das ist also viel grundlegender. Also Sie werden, ich habe jetzt gerade die sehr, sehr schwere Aufgabe hinter mir, dass ich eine Kinderoper fertiggestellt habe am vergangenen Freitag. Und da geht's. Da war Folgendes wichtig, dass man also das Auffassungsvermögen der Kinder nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert. Und damit man das ein bisschen kapiert, schaut man sich einmal die Lieder an, die die eigenen Kinder mögen. Und ich bin jetzt schwersten Prüfungen ausgesetzt, weil also meine Kinder aufwachsen, können Sie sich vorstellen, wie Kinder von Komponisten aufwachsen, umgeben von Musik oder Stille, Noten, Büchern und so weiter. Und trotzdem ist seit einigen Wochen das Lieblingslied meiner Kinder, Ferry, was glaubst du? Es ist alles viel schlimmer, als Sie glauben.
Wie alt sind denn deine Kinder? Das müssen wir mal
suchen. 5 und 3.
Was?
5 und 3.
5 und 3.
Lady Gaga.
Aber es ist nur viel schlimmer.
Nein.
Eine Stern. Deine Arme.
Was ist?
Das stimmt. Ich habe immer ein Problem damit gehabt, dass die Eltern meiner Frau aus Berg kommen. Und für mich ist das also der Hort dieser Mentalität dort. Und dort kriegen sie es einfach mit. Ne? Sie gehen dort mit.
Also, das ist keine vorgezogene Revolution.
Das kann schon sein, dass das Stuttgart, also Linz 21 ist.
die Wutbürger in der eigenen Familie.
Übrigens ein Kollege von mir, mein sehr geschätzter Bernd Breinfalk, macht gerade ein Stück fertig für das Festival der Regionen, das ja unter dem Titel Umsteigen, glaube ich, nächstes Jahr steht und in Attenang-Buchen stattfinden wird. Und der mit dem hoch angesehenen Literaten Andreas Jungwirt,
Andreas Jungwirt,
das Stück ist konzipiert mit dem Titel Stuttgart 21, wo er nur montiert die Argumente der beiden Seiten auf den Internetforen. Also wird ein hochinteressantes Stück, wenn Sie dort hinkommen, schauen Sie sich das an. Aber was macht diese ganzen Kindermusik, was haben diese Kinderstücke gemein vom Gesang her? Was ganz Pragmatisches, die gehen alle über eine Oktave nicht hinaus. Ne? Gerhard, wenn du so lieb bist und mir die Gitarre hervorgibst, die ist da hinten, dann können wir mal schauen, was eine Oktave ist. Also eine Oktave ist...
Das kann man singen an, oder?
Ja, du musst dann singen.
Ach so, ja.
Nachdem der Herr ist ein bisschen Germanist.
Ich bin
ein bisschen Sänger.
Ich bin nicht einmal ein bisschen ein Sänger. Aber wir haben einen Sänger, haben wir doch im Haus.
Ja, habe ich auch schon gehört. Ja.
Einen Opernsänger haben wir doch eigentlich gehabt. Nein, das ist...
Nur ist ja nicht. Vorhin, dass alle anderen was verkaufen und ich nicht, habe ich natürlich auch CDs mit. Es ist gerade fertig geworden, die dritte CD von Didi Bruckmeier, Bernd Breinfalk und mir, genannt Dr. Didi Slow Songs. Das hat auch mit dem Alter zu tun. Die erste hat nämlich geheißen Songs, die zweite CD New Songs, die dritte erste Slow Songs. Unter anderem dem meiner Verletzung geschuldet, die ich erleiden musste, als ich die Kindersitze in ein Auto eingebaut habe. Habe ich mir die Hand verletzt. Und das führt dazu, dass ich nicht mehr so schnell spielen kann. Aber ich fange jetzt nicht zum Gitarrstimmen an. Ich habe noch nie ordentlich Gitarrstimmen können. Aber das ist eine Oktave. Und alle diese Gossenhauer, die Herren in der Oper oder im Pop, alle zeichnet fast eines aus, dass sie immer, also nur diesen Bereich haben, weil das wirklich jeder Mensch singen kann. Ja? Also das ist, was man auf jeden Fall ein Weihnachtslied ausmachen muss. Bin ich schon zu lang?
Nein, überhaupt nicht, ne? Ist ja noch kein Lied drauf. Also. Der Endzweck ist ja quasi.
Na, komponieren hat er nur zusammensetzen.
Ach so.
Also, das muss ja nicht unbedingt Musik.
Zusammensitzen oder zusammensetzen? Zusammensitzen tat man eh, ne?
Ja, zusammengesetzt, man muss auch nicht, oder? Das ja. Ist ja der Unterschied zwischen Deutsch und österreichischem Deutsch, ne? Bitte? Komponieren, genau. So. Also das ist eine Oktave. Jetzt fragen wir uns was anderes. Wenn es ein gesungener Text ist, gibt es schon über Jahrhunderte einen Ideologiestreit, der wieder eine Bekannte unter dem Wort prima la Musiker oder prima la Parole. Ja? Und das heißt, also, ist zuerst der Text oder ist zuerst die Musik? Ja? Es geht zurück also bis zur Barockoper und im Grunde ist es bei uns auch so, ich sage Ihnen aus Erfahrung, es ist leichter, wenn man vorher den Text hat. Also, lade Sie jetzt herzlich ein zu Stichworten. Ferry, du hast was zum Schreiben mit? Suchen wir uns ein paar Wörter, die wir dann zu Worten binden und vielleicht also einen kurzen Ausschnitt von einem Weihnachtslied zusammenbringen. Welche Wörter lieben Sie in dem Zusammenhang? Elbig. Zimtsterne, mir ist auf jeden Fall dabei.
Zimtsterne, ja.
Also war ein Zimtstern, der deinen Namen trägt.
Was?
Ein Zimtstern, der deinen Namen trägt.
Zimtsternenbowle. Ja, das. Ein Bonsch. Zimt. Ich höre ein bisschen schlecht, wissen Sie. Gibt es noch andere Wünsche? Promille könnte man nehmen, ja. Pistol ist sehr schön. Das ist ja ganz ein besonderes Pistol. Nehmen
Schneeflocke, ein bisschen eine Schneeflocke.
Kann man das, Schneeflocke oder Schneeflöckchen? Schneeflocke, ne? Schneeflöckchen.
Schneeflöckchen, ein bisschen ein Zimtstern. Das passt eh schon so wunderbar zusammen.
Ein Zimtstern, ja.
Locke, Locke, Locke. Lametta ist aber sehr schön. Mikrofon.
Was, Lametta? Ah,
oder muss ich ins Mikrofon reden? Sie können ruhig laut mit mir sprechen. Ah ja.
Das wird halt dann nur
spontan
wird schwierig.
Ja, also, er wiederholt es.
Ich wiederhole es, bevor ich es aufhöre.
Was haben wir denn bisher, Feri?
Zimtstern. Nee. Ein Zimtstern, der deinen Namen trägt, war schon praktisch ein Zeilenvorschlag. Punsch. Promille. Bissal. Schneeflocke oder Schneeflöckchen. Lametta.
Jetzt nur zwei, drei Meldungen, zwei, drei Beiträge.
Geruch.
Geruch.
Geruch. Geruch. Ja. Nicht Geruch, sondern Geruch. Geruch.
Ja, beim Geruch bin ich nur recht gut.
Spritzkerzen hätten
wir. Spritzkerzen haben wir auch gehabt. Oder? Spritzkerze. Spritzkerze. Weihnachtsmann Bord ist vorgeschlagen, ist aber gleich auf spontane Ablehnung.
Ich glaube, dass das auch nicht Engel gewünscht ist, der Weihnachtsmann Bord.
Ja.
Streusalz. Aber ist nicht das Modewort der Woche Streusalzmangel, oder?
Wie war es mit der Kombination Streusalz und Vanillezucker?
Streusalz.
Na gut, was ist jetzt? Sollen wir mal so die Sammlung beenden?
Ja.
Also das ist ja unser Material, der Musiker spricht vom Material.
Textmaterial.
Mit dem arbeitet man jetzt so.
Der Dichter spricht von Lyrik oder von einer Dichtung, der Musiker spricht dann von Textmaterial.
Schnöde vom Textmaterial. Ja.
Das ist der Unterschied. Ne?
Zusammenschneidet und neu zusammenbringt.
Ja, genau.
Jetzt, vielleicht interessiert Sie nur eine Kleinigkeit, die ein bisschen mit der Oper zu tun hat, oder gar nicht so sehr mit dem Weihnachtslied, aber trotzdem vielleicht ein bisschen mit dem Erfolg von Weihnachtsliedern zu tun hat. Haben Sie schon mal von dem Wort Solmisation gehört? Es ist die Kunst, eine Stimme gut klingen zu lassen, indem man an der richtigen Stelle die richtigen Vokale hat. Also Sie werden einen schlechten Komponisten daran erkennen, dass eine Sopranistin immer an den höchsten Tönen welche Vokale hat? I. Na, das kann nur hysterisch klingen. Oder Ü und so weiter. Was gehört in die hohen Töne? Oh. Ah, also alle waren Dinge. Da klingt das sogar schön, was oben ist. Ne? Also jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diese Vokale nicht nach oben legen, sondern die müssen nach unten legen. Und,
bei Bissal zum Beispiel.
Wir haben da fast kein Problem. Das ist mir jetzt eingefallen, weil wir also wunderbare Stichwortgeber haben, weil wir also praktisch nur warme Vokale haben. Ja, wir können sogar singen. Was haben wir zum Beispiel?
Zimtsterne.
Lametta. Sogar wenn man es ganz hoch singt, nicht? Nicht hysterisch. Außer, durch meine Stimme. Was haben wir noch?
Spritzkerze ist
schon. Da müssen wir singen. Spritzkerze. Und nicht Spritzkerze. So, das müssen wir mal beachten. Ja. Dann müssen wir noch schauen, wenn man also ein Weihnachtslied macht. Wir haben zwar gesagt, den ersten Teil des Wortes Weihnachts lassen wir aus ideologischen Gründen beiseite. Trotzdem müssen wir so viel damit uns beschäftigen, damit wir wissen, was wir überhaupt aussagen wollen. Ne? Ist für Sie Weihnachten etwas, wo was herunterkommt oder was hinaufgeht?
Das herein! Hier herein, wie?
Na ja, dann. Haben Sie mir jetzt einen falschen Fuß erwischt? Wie komponiert man herein? Nicht? Nur so, indem man. Also, wie macht man das?
Also beim Christbaum zum Beispiel schon, der geht jetzt eher hinauf, ne? Heutzutage.
Kommen runter. Okay. Jetzt können wir natürlich einmal schauen. Versuchen wir einen Stern, der. Ein Zimtstern, nicht?
Zimtstern, ne?
Wenn jetzt das runtergeht, könnten wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir machen so. Ein Zimtstern, der herunter. Achso, nein, wie nicht, der heruntergeht?
Ein Zimtstern, der deinen Namen trägt.
Ein Zimtstern, der deinen Namen trägt. Wird nicht so überzeugend sein. Bitte?
Klingt so nach Moll.
Naja, Moll würde ich mal. Ich spiele es dann Dur-Akkord dazu.
Ein Zimtstern, der deinen Namen trägt.
ist zwar der Akkord Dur. Okay, wir machen es anders. Ist das etwas Alltägliches oder was Erhabenes? Ja. Okay. Also. Bewegen wir uns in kleinen Schritten oder in großen Schritten? Was haben wir für ein Wort, das sich
für große Schritte eignet? Ja, La Meta.
La Meta.
Genau, das probieren wir jetzt miteinander.
La Meta.
Ich spüre das ein bisschen vor. Ich bin kein Dirigent, das muss ich dazu sagen. Aber wir probieren das jetzt einmal mit dem Akkord. La Meta. Was haben Sie drauf? Wir können nur umstellen, natürlich. Das wäre eine Möglichkeit. La
Meta.
Spritzkerzen.
Das. Vielleicht müssen wir noch gehen.
Winterwetter.
Was?
Winterwetter, wie im Rhein.
Okay, wer macht das jetzt mit mir? La. Wartest du, wie es
der Zimtstern
ist? Ein Zimtstern. Ist jetzt gefährlich?
Stolz.
Was heißt das?
Mangel. Streusalz Mangel heißt es schon.
Gute Halt. Streusalz.
Oh, das macht mich ganz nervös.
Stolz.
Ja? 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 Also, Sie können, wir können also links das Tisch machen, nicht? Wir sehen.
Ja, Meter. Ich kann das Mikrofon machen und das ist Tisch.
Zimtstern. Oder wollen Sie von Anfang an tischen? Wir könnten eine Ouvertüre mit Tischen machen. Machen Sie mehr. Bitte, wollen Sie das übernehmen auf der Seite?
La Meta.
Sind für den ersten Anlauf, haben wir was Schönes, aber wir haben keinen Reim. Das ist
für
dich jetzt nur eine Fehlung und wir haben die
Zeitschrift
nicht mehr an, oder?
Nein, das war nicht. Wollen wir eine?
Nein. Streu, Salz, Mangel. Sollte man noch einen Reim drauf finden?
Wir könnten den Engel-Schlamper da sprechen.
Menge,
genau. Treu, Salz, Mangel.
Weihnachtsengel.
Mängel, Weihnachtsengel, das ist ja wirklich.
Mängel.
Wunderbar. Also, da, 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 da. Und dann haben wir gesagt: Streu, Salz, Mängel. Das wiederholen wir natürlich am Schluss. Streusers Menge Weihnachtsengel. So, probieren wir es noch einmal.
Also, wir hätten jetzt Lametta, Zimtstern, Streusalzmängel, Weihnachtsengel.
Und als Introduktion zwischen, wir könnten also einen kurzen Text also vorher sprechen über das Tischeln des der Spritzkerze.
Das passiert eh, ne? Ist schon im Internet da.
Es wird ein Hit auf YouTube.
Ich muss ein bisschen überzeugender werden. Also, man ist schon dauerhaft. Ja? Das haben wir noch nicht geklärt. Also, wir müssen jetzt nur. Rhythmisch müssen wir noch was klären, da sind wir noch schwach. Da, la, me, da. So machen wir es genau. La, me, da. Jetzt müssen wir Streu. Ja.
Zur Festigung, ne? Und dann gehen wir zum zweiten Teil da.
Machen wir nochmal Tischeln? La. Okay.
So, meine Lieben, ja. Vielen Dank.
Maximal. So, ich glaube, wir können die dritte Runde durchgeben. Jetzt müssen wir aber
gehen
irgendwann
doch vielleicht einmal.
So hinten einmal, glaube ich, weil das ist das gefährliche Eck. Also, die Nummer drei ist das nur mit Staubzucker bedeckte Zimtsterndal. Aber jetzt wirklich in der Richtung. Entschuldige, der Dominik, hast du eins gehört?
Ja.
Also in der Richtung weitergeben jetzt, gell? Ja, eindeutig.
Ein schwarzes Loch, galaktisch.
So. So einfach funktioniert Komponieren. Jetzt wissen wir es. Wir könnten noch von Klaus Puttinger gewählte Texte zum Besten geben.
Nachdem ich schon fast runtergegessen habe. Passend zum Kepler-Salon als Wissensvermittlungsschnittstelle war eine Faktengeschichte, märchenhaft. Das ist eine Geschichte, die man so in den oberösterreichischen Nachrichten stund. Die Frage, ob der Weihnachtsmann existiert, taucht Jahr für Jahr vor dem Fest der Feste auf. Ein besonders kluger Kopf versucht zu beweisen, warum der dicke, weißbärtige Mann nur im Reich der Fantasie geboren werden konnte. 2 Milliarden Menschen unter 18 Jahren leben auf der Welt. Allerdings beliefert der Weihnachtsmann keine Moslems, Hindu, Buddhisten etc. Dadurch reduziert sich die Kinderschar auf 378 Millionen Buben und Mädchen. Bei durchschnittlich 3,5 Kindern pro Haushalt, das ist eine alte Rechnung, glaube ich, ergibt dies 91,8 Millionen Haushalte. Bedingt durch die Zeitzonen hat der Weihnachtsmann einen 31-Stunden-Tag, macht 822,6 Besuche pro Sekunde. In dieser gerundeten Tausendstelsekunde muss der Mann in Rot parken, den Rauchfang runterklettern, die Geschenke unter den Baum legen, den Schornstein raufklettern und zum nächsten Haus fahren. Angenommen, diese Stopps sind gleichmäßig über die Erde verteilt, ergibt sich eine Entfernung von Haus zu Haus von 1,3 Kilometern, weltweit von 120,8 Millionen Kilometern. Und dies in 31 Stunden. Das bedeutet, dass er mit 1040 Kilometern pro Sekunde fliegt, der 3000-fachen Schallgeschwindigkeit. Erhält jedes Kind nur ein Kilo Lego, sind dies in Summe 378.000 Tonnen, die von 216.000 Rentieren gezogen werden müssen. Zusammen hätten Lego und Rentiere 1000 Tonnen. Dieses Gewicht bei 1040 Kilometern pro Sekunde ergibt einen ungeheuren Luftwiderstand, durch den 16,6 Trillionen Joule Energie frei würden. Sprich, allein die Rentiere wären in 5000stel Sekunden verglüht. Oh. CO2 noch. Na, vielleicht nur ein Gedicht, dass nicht zu trocken wird, die Wissenschaft. Christnachten. When the last calendar sheets fluttern through the winter streets and December wind is blowing, then is everybody knowing that it is not all so white, coming is the Weihnachtszeit. All the Menschen, Kinder, People, flippen out of ihr warm Stüpel. Run to Kaufhof, all die Mess, make, consume and business. Kaufen this and jenes things, and the church turm Glocke rings. And they carry in den Händen plastic tüts with Präsenten. The buyer grins, the seller lacht, who has business gemacht? Everybody thinks
That's fine, yes, this is the Weihnachtstime. Viele kaufen sich Attention, wenn dies brennt, they cry attention. Rufen vor der Feuerwehr, please come quick to me hierher. Goes the tension auf in Rauch, they are standing on the Schlauch. In the kitchen of the house, mother makes a Christmas schmaus. Nach Rezepten Ötker Kraft, it is super what she schafft. She is working, shifting, bakes. The hit is now her yogurt cakes. And the Opa says als Tester, I'm filled up bis zu Silvester. Das könnte man vielleicht auch noch betonen, vertonen. Jetzt lese ich nur einen Text, dann machen wir Schluss. Also ich mache Schluss. Der Text ist jetzt nicht von Klaus Puttinger, sondern der ist von mir selbst gebastelt. Und zwar ist er, der sind die Nachrichten erschienen, eine Kolumne. Den Kapitalismus mit Murmeltieren besiegen, schlechte Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich fürchte die Menschen, auch wenn sie Geschenke bringen. Sie sollten auch so fühlen, besonders in Zeiten wie diesen. Das aktuelle Geschenke hochrüsten unterstützt nur den mit Getöse implodierenden Kapitalismus. Versetzen wir ihm den Todesstoß durch Konsumverweigerung. Schlecht sind Präsente, die Geld kosten. Also um den Preis der eigenen Seele im Schweinesystem Erwerbstätigkeit erkauft sind. Das kann doch der liebende Mitmensch nicht wollen. Wohin aber mit der überschüssigen und anders schwer zu beweisenden Zuneigung? Rauschebart Marx, erklär's dem Volk. Die Antwort liegt in der Rückeroberung der Produktionsmittel. Sie können es meinetwegen Basteln und Blödsinn schenken nennen. Das funktioniert nicht nur für Weihnachten, sondern auch für die Zeit nach der Wirtschaftsapokalypse. Als leuchtendes Beispiel mögen die funkelnden Augen einer mir näher bekannten Frau dienen. Die strenge Nichtraucherin hatte zu Weihnachten von ihren Töchtern einen Aschenbecher aus goldenem Salzteig in Hundehaufenform geschenkt bekommen. Also es ist leicht autobiografisch, aber ich sag's nicht. Wie genau? Etwas später bot ihr dies Anlass für einen Racheakt epischen Ausmaßes. Zum 30. Geburtstag schenkte sie einer der Delinquentinnen nichts anderes als ein billiges, jodelndes Plastikmankerl. Man erzählt von einem großen Erstarken der Familienbande. Ich habe starke Gefühle für dich, auch wenn es die falschen sind, signalisieren Hundstrümmel und Murmeltier. Es lebe die Liebe, tot dem Kapitalismus, meinem sozialen Umfeld sei an dieser Stelle ausgerichtet. Von mir gibt es heuer nichts außer starke Gefühle, in welcher Form auch immer.
Danke schön.
Danke.
Dankeschön. Soweit die Textbeiträge, die der Klaus und du
jetzt am Schluss dann, ja.
Ausgesucht haben. Von uns gibt es auf jeden Fall noch einmal eine Runde Zimtsterndeln. Die letzte Runde, Nummer 4, wieder mit weißer Glasur. Und da müssen wir irgendwie zu einer Bewertung kommen, wer jetzt der Zimtsterne-Sieger des heutigen Abends ist. Dann kann ich auch bekannt geben, von wem die produziert worden sind. Vorher vielleicht noch einmal, also wer sich nicht der Dominika anschließen möchte und trotzdem was schenken will zu Weihnachten, noch einmal der Hinweis von Peter, du hast jetzt nicht gesagt, was das gibt, jetzt hier natürlich zum Preis von...
Ich weiß es noch nicht. Also, ich komme ganz frisch aus dem Presswerk, sagen wir 99.
Also, das ist eh fast geschenkt.
Das ist wirklich, das ist außerdem, der iTunes-Preis quasi.
Außerdem ist das selbst gebastelt, wenn man da quasi beigewohnt hat.
Ja. Also da gibt es einige Exemplare, heute noch nicht im Verkauf. Es sind 2, 4, 6 Stück. um 99 hier zu, womöglich mit einer Widmung von Peter Androsch erhältlich. 24 Euro bei der Elfi Schulz, das Handbuch des Kepler Salons, diese Box. Elfi, darf ich dich vielleicht bitten, jetzt die Jahresabschlussrede an uns zu richten. Wir nähern uns ja unweigerlich dem Ende.
Ich glaube, wir haben vorher noch die Bewertung der Zimtsterne vor.
Naja.
Also das ist ja der wichtigste Teil des Abends. Der zieht sich ja von Anfang bis zum Ende durch und wir sind schon alle, glaube ich, sehr gespannt. Ne? Wo ist die Jury?
Da müsste jetzt die Jury kurz persönlich zusammentreten.
Jury?
Ne? Zur Jury darf ich bitten. Silvia Keller, Erich Bendel, Dominika Mendel ist da, Peter kommt. Ist der Hermann Diller überhaupt schon da?
Ja, der ist schon gesichtet worden, Hermann. Oder probt er noch?
Hermann! Peter, jetzt hätten wir den ausgebildeten Opernsänger da, gell? Also insofern. Hermann, möchtest du ein Weihnachtslied singen? Nicht. Ja, nein. Wir haben. So.
Jetzt wird's ganz spannend.
Ja, dann hebe mir aber auch also das ganze wenig Gewicht.
Also wer jetzt von der Jury noch nicht alle verkostet hat, gibt noch Nachverkostungsmöglichkeiten. Elfi, bist du eigentlich bei der Jury oder bist du außerhalb? Du bist außer Konkurrenz,
ich
gell?
Ich bin außer Konkurrenz.
So, die Nummer 1. Die Nummer 1 waren die da, gell? Das war die Nummer 1. Ja? Haben die alle verkostet soweit?
Wir können jetzt natürlich auch eine Publikumswertung machen.
Naja, das machen wir eh. Nur damit alle nur mal wissen, was war. Das war die Nummer 2. Das Rosane. Dann war die Vanille bestreute. Nummer 3.
Also ist eine Beeinflussung.
Keine Beeinflussung.
Und die Nummer 4. Wieder mit weißer Glasur. Jetzt. Na, Nummer 1 war die. Das war die. Schaut fast so aus, ist aber hinten.
Optisch schwer.
Praktisch hinten ganz anders. Ja, ja. Ist ein bisschen größer, dünner und hinten dunkel. Also da ist viel Marzipan, glaube ich, drinnen. Ja, also das ist der Unterschied. Ich darf jetzt sagen, wir ermitteln einmal das Urteil der Jury, das ist einfacher.
Was wird denn jetzt bewertet? Das Aussehen oder der Geschmack?
Nur der Gesamteindruck. Der Gesamteindruck, oder? Der Gesamteindruck, das ist optisch, haptisch, geruchsmäßig und dann letztlich natürlich
emotional.
Von ihm, olfaktorisch. Also alle.
Vor allem, welchen Ton das sie geben, nicht?
Ja, ja. Wo haben wir jetzt das Viererkaterl eigentlich? Ist das noch unterwegs, das Vierer?
Das ist drinnen noch.
Ja. Also ich darf sagen, wir fragen jetzt einfach, was machen wir für eine Bewertung? Naja. Also ja, am einfachsten ist sicher eine akustische Bewertung. Die Nummer, die höchste akustische Zustimmung kriegt. Naja, gefühlsmäßig.
Ja, das kannst du als Moderator diktatorisch schon festlegen.
Also die Jury.
Ja, es gibt eine Juryentscheidung, die ist einmal einfach. Ne? Okay. Und die Publikumsentscheidung wird dann mit akustisch ermittelt.
Akustisch. Nein, das ist ruhig laut. Das.
Also die Gewicht und Publikum gegen Jury, das werden wir noch erklären. Ne? Das verrate ich nicht vorher. So, in der Jury sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich zähle nicht, ich bin ja Moderator.
Der Vize kriegt 4 Punkte, 3, 2, 1, ne?
Zum Beispiel, ja. Nummer 3, das reduzierte Dings, kriegt 4 Punkte, ja. Zweitbeste. Die Nummer 1. Also das ist jetzt die rechnerisch anspruchsvollste Auswertung natürlich. Jeder muss alle vier Kekse bewerten und dann haben wir Zahlenkolonnen, die der Peter hoffentlich richtig dann berechnen wird. Wer die meisten...
Wir bauen jetzt
die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So, das war die Nummer 2.
Ja.
Ja, genau. Also, was ist dann bei 2?
Nein, nein, was war das drittbeste?
Die Nummer 4 finde ich und dann kommt der letzte.
Okay. Alles klar. Ja, Silvia?
Der beste für mich ist Nummer 4.
Nummer 4 ist bei dir der beste. So, das war die Nummer 4, bitte.
Nummer 3 ist, also Nummer 1 bekommt 3 Punkte.
Nummer 1 war das zweitbeste.
Dann die Nummer 3 bekommt 2 und.
Okay.
So.
Ich bin jetzt ganz schön, dass ich das spezifisch nur unterschiedlich
die Nummer
3
ist die Nummer 3 war das da.
Ja. Die Nummer 1
ist
3 Punkte.
Es gibt
2 Punkte und die Nummer
3. Okay.
Für mich war die Nummer 1 die Nummer 1. Und die anderen,
in Führung jetzt,
die anderen waren auch gut.
Was macht man da? Das sagen wir mal.
Ja, mich hat das erste gleich so begeistert, dass ich bei den anderen, das ist undifferenziert eh auch total
nein,
gut. Nein, überleg mir eh was. Ja, aber da muss ich wen kränken, wenn ich da die wenigsten Punkte hergebe. Ja. Die Welt ist so gemein. Na okay. Okay. Die, was waren die Hosen für eine Nummer 3? Genau. Da ein Punkt für Nummer 3.
Dann komm ich noch, oder?
Ja.
Ja, du noch. So.
So, das bin ich. Ich hab da mit Abstand 3 und
jetzt 4,
2 und so weiter.
Zusammen. Jetzt tun wir zusammen.
2 und 4, bitte um
mitrechnen. Ja, wir schauen. 11.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, Peter. Okay. Das ist ein Mathematiker ein bisschen.
Das ist ein bisschen ein Mathematiker.
Nein?
Da.
Oh.
Ex equo.
Da muss Publikum entscheiden.
Ex equo.
Also wir haben 2 erste.
Es gibt 2 erste Plätze. Soll ich jetzt schon verraten? Nein. Jetzt verrate ich noch nicht, von wem die sind, oder? Also es wird sowieso am Publikum liegen, wer der Gesamtsieger wird. Das ist selber überhaupt keine Frage. Aber ihr kennt die alle. Nein. Ihr kennt das Rosane jetzt ja hochjubeln. Also das ist überhaupt kein... Ich finde, also wirklich dem Peter zuliebe, sollte man das jetzt mit einer Lautstärkemessung.
Okay.
Peter, du bist in dem Fall, wir kennen jetzt natürlich auch irgendwelche Handys mit Lautstärkepegelmesser, hätten wir, aber das brauchen wir nicht. Aber du hast das absolute Gehör. Was die lauteste Zustimmung, das kann von Klatschen über Juhu, über Wei oder was weiß ich was. Hauptsache laut.
Wäre, findest also, du das wirklich gut, in der stillsten Zeit jetzt eine laute Abstimmung?
Ja.
Besser zuliebe. Der leidet schon so an der Stille, in der stillsten Zeit, dass er ein bisschen was laut haben.
Kriegt dann der Kepler Salon den Preis von der Hörstadt nächstes Jahr,
weil wir kennen aber auch, wir haben wenigsten Zustimmung. Also. Wir haben leisesten.
Das ist
der leiseste, na gut. Okay, dann machen wir der leiseste Quint aber. Also der beliebteste, oder? Ja. Der beliebteste kriegt jetzt am wenigsten akustische Zustimmung.
Die Wahl zwischen 1 und 2,
so.
Ne?
So, was, genau, dann kommen wir mit der
generell, Hörstatt. Generell darf ich sagen. Das darf ich jetzt generell sagen. Ich fange beim, wir fangen bei der niedrigsten Wertung an. Und machen so, finden Sie, Damen und Herren, dass die 2, das war das Rosane, oder? Ja.
Ja.
Dass die 2 ihre volle Stille verdient.
Also durchgefallen mit einem Wort, nicht?
Was ist das jetzt für ein Eintrag? 70 Dezibel oder was ist das?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jetzt doch meinen Pegelmesser. Okay, gut.
Ich glaube, das Publikum zum Teil befangen ist. Kommt mir vor.
Das zweitmittelste war die 4.
Befangen, ja.
Das war das. Wie viel Stille verdient dieser Zimtstern? Oh. Jetzt machen wir es. Naja, es ist jetzt schwierig, ich nehme jetzt einfach das. Wie viel Stille verdient die Nummer 1, also dieses Zimtsternchen? Aber jetzt ist es abgebrochen. Man kriegt es optisch wieder einen schlechten Wert. Also, entweder es ist nicht ganz verstanden worden. Also,
Berni, jetzt kommen wir da irgendwie in die Labizahngasse.
Also das.
Ja, da hat
sie
stark gelobt.
Sie wollten
auf keinen
Fall, dass das gewinnt, oder?
Ja,
nicht,
genau.
Ja. Sie auch nicht, okay. Wenn nur zwei Leute, ja, also es ist, aber so ist es in der Demokratie manchmal, dass wenige relativ stark und laut sein können, indem sie halt laut sind, ne? Das ist so. Peter, was hast du jetzt errechnet?
Naja, ich versuche die Interagierung meiner Äußerungen zusammenzufügen. Und bei mir kommt eindeutig aus der Publikumswertung trotzdem dieser Platz 1 heraus. Das ist Nummer 3.
Was
ist
die Nummer 3?
Nummer 1. Die Nummer 4 wird zum Platz, mit Platz 3 und die Nummer 2 Platz 4. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Naja.
Dann darf ich jetzt sehr herzlich danken den Produzentinnen. Es waren lauter Produzentinnen der Zimtsterne. Also als Siegerin gratuliere ich einer nicht anwesenden, oder? Staubzucker. Na, Blödsinn, die ist sehr anwesend. Martina Helmel, Mitarbeiterin von Linz 09. Martina? Also, es war natürlich nichts ausgemacht, was ist der Preis, aber ich stifte jetzt eine Slow Songs von Didi. Vielleicht kann man, stiftet wer andere an, aber den ersten Mal. Vor allem, wenn ich dazu sage, die Martina hat auch die Nummer 1 produziert. Ja. Was Einspruch?
Nein, das stimmt nicht.
Wieso? Das hat mir Martina vorher genauso auch gesagt. Die Nummer 1, oder? Ist deins. Ja, das sind die großen Dunklen. Elfi, ich weiß, dass du diese produziert hast.
Nein, ich habe sie nicht produziert, ich habe sie nur gebracht.
Nur zur Verfügung.
Gekauft?
Okay. Also, das sind auch deine, oder? Also erst Platz 1 und 2, Martina Helmel. Also solche Mitarbeiterinnen hat Linz 09, ich meine, was soll da schon passieren?
Ja, ich würde
korrigieren,
nicht Linz 09.
Also der Kepler-Salon, Entschuldigung. Ja. Linz 09 ist mir jetzt deswegen eingerutscht, weil ich finde, man sollte auf jeden Fall also auch eine solche Box spontieren für die
natürlich.
Erste und Zweitplatzierte. Ne? Ja. Martina, also ich das wieder. Also die Arbeit muss ja irgendwie belohnt werden. Kannst du nicht einen Text anders
Ja, ich habe einen vorbereitet.
Für den Zweitplatzierten?
Ja.
Oder für den Drittplatzierten?
Für den Drittplatzierten.
Drittplatzierten.
Es ist wirklich nur ein Papier.
Drittplatzierter ist jetzt ja die Nummer 4. Ja, Elfi, das wärst jetzt du gewesen. Elfi
ja,
Schulz.
Ich habe es nur gebracht.
Aber nur gebracht. Naja, dann müsste es der Produzentin...
Eine Mühlviertler junge Frau, die Carina Falkner... hat sie gemacht. Also, und ich hab sie nur
also die kriegt einen Text von der Dominika Meinl. Und das Orge ist, finde ich, dass also das, was man am Bauernmarkt kriegt, von einer Mühlviertler Bäuerin angeblich, sind die Rosinen, draußen am Weihnachtsmarkt, die ist leider letzte geworden und kriegt daher also keinen Preis. Aber das so, es gibt noch Restbestände der diversen Zimtsterne. Geben wir das einfach jetzt einmal. Habt ihr da hinten überhaupt schon welche gekriegt? Ja, mal ganz hintere geben. Gut, ich hätte noch zwei Buchtipps. Das eine wegen diesem Christbaum, da gibt es eine Geschichte vom Jörg Metes. Das ist ein Titanic-Autor, lange Zeit Chefredakteur gewesen. Der hat die schönsten Weihnachtskatastrophen aus aller Welt zusammengeschrieben. Und da gibt es auch eine Geschichte von hängenden Christbäumen in einem Einkaufszentrum, der dann natürlich mit einem gefährlichen Ausgang endet. Und dann, nachdem heuer, also die Krise hat sich bis in die Weihnachtsbücher durchgeschlagen, nicht nur die schönsten Weihnachtskatastrophen aus aller Welt, sondern Daniel Glattauer, hat den Karpfenstreit, die schönsten Weihnachtskrisen zusammengefasst. Und da sind einige Tipps drinnen, wie man also Weihnachtslieder zusammensingt. Das hätten wir heute vor dem Androsch seiner Übung natürlich machen können, aber es ist eine Gebrauchsanleitung für das familienfreundliche Absingen der wichtigsten Weihnachtslieder. Also die bekannten Weihnachtslieder sind da sehr gut beschrieben. Ja, herzlichen Dank. Wir können ja noch zusammensitzen und sich gegenseitig die Geschenke abkaufen und signieren lassen. Und ich weiß nicht, ob es noch Punsch gibt. Die Elfi. Die Elfi Schulz, die Frau Präsidentin, hört auf jeden Fall jetzt.
Glaube ich, nahezu aus.
Ach so, schade.
Aber andere Getränke, glaube ich, gibt es noch in Hülle und Fülle. Bevor sich der Kepler-Salon in einen Weihnachtsbazar verwandelt, möchte ich auch den Anlass, diese Zusammenkunft heute als Anlass nehmen, auch einen kleinen Rückblick zu machen auf ein besonderes Jahr. Genau vor einem Jahr sind wir hier gewesen im Kepler-Salon und wir haben nicht gewusst, geht's weiter oder nicht. Und innerhalb eines Monats ist dann die Entscheidung gefallen und in Windeseile wurde ein Programm erstellt. Wir haben ein ganz tolles Programmteam. Sie kennen die Iris Meyer und Christine Heiden. Und es war unglaublich, in welchem Tempo der erste Kepler-Salon im Jahr 2010 stattgefunden hat. Und ich bin sehr, sehr glücklich und stolz, dass das so weitergegangen ist. Es ist nicht selbstverständlich, aber ich möchte allen danken, die da mitgearbeitet haben und vor allen Dingen auch euch, die ihr heute alle gekommen seid. Es sind sehr viele treue Kepler-Salon-Besucher, viele sind schon Mitglied geworden. Und wir schauen, glaube ich, sehr positiv in die Zukunft. Es geht nächstes Jahr weiter und wir brauchen alle Ihre Unterstützung weiterhin. Ja, ich möchte gar nicht lange reden noch. Schreiten Sie zur Tat, entweder an die Bar, unterhalten Sie sich mit Freunden oder kaufen Sie das Kepler-Salonbuch. Es ist wirklich empfehlenswert und Sie unterstützen dann gleichzeitig natürlich auch den Kepler-Salon wieder. Also eine Win-Win-Situation. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der nächste Kepler-Salon wird am 17. Jänner stattfinden und wir freuen uns, wenn Sie wieder so zahlreich erscheinen. Vielen Dank und schönen Abend noch.
Dankeschön.